Willkommen, liebe Gäste, zu einer neuen Folge von Hörbahn on Stage. Heute zur 273. Ausgabe, live aus dem gläsernen Studio in Schwabing. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Vor Ort hier, als auch an den Empfangsgeräten, wo immer ihr gerade seid. Mein heutiger Gast ist Christoph Weigold. Christoph ist ein vielfach ausgezeichneter Autor, bekannt als Text- und Drehbuchautor für Film und Fernsehen und hat sich in den letzten Jahren auch einen Namen als Krimi-Autor gemacht. Heute sprechen wir über sein aktuelles Buch »Das brennende Gewissen«. Darin behandelt Christoph einen üblen und bis heute ungeklärten Kriminalfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, den Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in der Münchner Reichenbachstraße im Jahr 1970, bei dem 7 Menschen ermordet wurden. In seinem Roman verbindet er Fakten und Fiktion zu einer fesselnden Geschichte. Lieber Christoph, ich bin gespannt darauf, was du uns über die Hintergründe des Romans, deine Recherche, deine Motivation, das Buch zu schreiben, erzählen wirst. Und natürlich auch, wie du es als Autor und Mensch geschafft hast, diesen brisanten Stoff anzugehen und zu bearbeiten. Schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank, lieber Uwe, für die Einladung.
Ich frage mal zum Beispiel, was hat dich in diesem Jahr am meisten überrascht?
Dass es mit Donald Trump doch übler geworden ist, als man sogar angenommen hatte, würde ich sagen.
Ja.
Es ist total übel und man kann eigentlich nur fassungslos davor stehen. Ich hätte nie gedacht, dass die Amerikaner und insbesondere auch die Republikanische Partei jemanden, der sich mit Russland so erkennbar ins Bett legt, nicht sofort abstoßend finden und müssten und dass sie ihn tatsächlich ein zweites Mal gewählt haben. Das ist schon sehr beachtlich, aber da ist wirklich ein Land gerade auf dem Weg in den Faschismus und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich.
Das ist es ja, ja. Nun sind wir keine politische Sendung, aber letztendlich betrifft es uns ja alle in irgendeiner Weise. Und deswegen ist es eigentlich egal, wo man ist, immer mit ein Thema. Wenn du, und das ist aber jetzt was wirklich Hypothetisches, aber wenn du ein größerer Verlag käme und sagt, also das hat uns super gefallen, was du da geschrieben hast und du könntest uns eine Biografie schreiben. Wir machen so eine Biografiesammlung und du könntest uns eine Biografie schreiben und es ist uns eigentlich egal, über wen du die schreibst. Über wen würdest du die schreiben wollen?
Also da würden mir eine Menge Leute einfallen, aber ich würde mich, glaube ich, am meisten interessieren, eine Biografie von Christian Streich zu schreiben, dem Freiburger, also dem früheren Trainer des SC Freiburg. Das hat damit zu tun, dass ich ihn sehr schätze und es hat auch damit zu tun, dass ich in dieser Ecke aufgewachsen bin, wo der auch aufgewachsen ist und ich habe entdeckt, dass ich mal gegen ihn Fußball gespielt habe.
Ah.
Und letztes Jahr wurde das war nicht dieses Buch, mit dem ich heute hier bin, sondern das Buch davor, das wurde ihm dann von einem Sportreporter, der auch einen Krimi-Podcast macht, Christian Sprenger, überreicht mit der Widmung, wo ich reingeschrieben habe, dass wir früher gegeneinander gespielt haben. Ich habe sogar das Ergebnis reingeschrieben.
Ei, ei, ei,
wir haben nämlich gewonnen.
Aha.
Gegen sie. Und angeblich war er zu Tränen gerührt. Und ich glaube, dass da auch noch ein weiterer Kontakt kommen wird. Und ich finde das einen sehr interessanten Menschen, der tatsächlich, seine Eltern leben im Nachbardorf meiner Eltern, wie ich gehört habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da ein Buch vielleicht sogar zusammenschreiben könnte, das auch viele Leute interessieren würde.
Ja, na, wunderbar. Vielleicht hört das ja oder vielleicht
genau.
Hört es einen Verlag und wer weiß, was alles noch kommt.
Richtig.
Das ist doch nicht verkehrt. Ich hatte ja dich auch angekündigt als Film- und Fernsehautor. Und ich frage mal so rum, welche Film- und Fernsehprojekte sind dir denn noch am präsentesten? Welches sind für dich doch die heute noch so lebendigsten?
Also ich habe in meinem Leben als Drehbuchautor ich war 25 Jahre Drehbuchautor, ich habe davor als Autor bei Harald Schmidt gearbeitet. Natürlich ist die Zeit bei Harald Schmidt, aber das ist jetzt nicht Drehbuchschreiben gewesen, sehr prägend gewesen und sehr toll gewesen. Wir haben auch gerade erst im Dezember letzten Jahres in Köln das 30-jährige Jubiläum der Produktionsfirma gefeiert, was wie Klassentreffen war von den alten Autoren und den anderen Kollegen.
Verstehe.
Das war toll. Wenn wir über Projekte jetzt konkret reden, dann gibt es eigentlich zwei Projekte, die schon besonders waren. Das eine war der Stoff Ich bin ein Berliner, so hieß auch der Film, den wir danach gedreht haben. Das war zwar nur in Anführungszeichen ein Sat.1-Movie und eine Romantic Comedy, aber es war nach meiner eigenen Idee. Und diese Idee war relativ komplex, weil ich die Geschichte hatte, dass ein heutiger Berliner, also von damals aus betrachtet, schon ein bisschen her, herausfindet, dass seine Tante Briefe von John F. Kennedy hat. Und dann findet er im weiteren Verlauf heraus, dass er das uneheliche Kind von John F. Kennedy und der Dolmetscherin bei seinem Berlin-Besuch ist, die ihm das Wort oder diesen Satz, ich bin ein Berliner, beigebracht hat.
Mhm, verstehe.
Und das ist interessanterweise auf eine sehr satirische, komödiantische Weise, aber eben auch eine Mischung aus Fakten und Fiktion, die ich in meinem späteren Leben, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht entschlossen war, Romane zu schreiben, eben auch angewandt habe, interessanterweise. Es gab ein zweites Projekt, was auch sehr wichtig war, wobei man wirklich eben auch daran sieht, ich habe eigentlich fast nur Komödien geschrieben. Das ist aber auch kein Wunder, wenn man Autor bei Harald Schmidt gewesen ist.
Das
ist,
kann
man
ich mir gut vorstellen.
Sogar ja. Gut im Geschäft gewesen als Komödienautor, auch dann bei Drehbüchern für Langfilme. Und ich hatte lange ein Projekt mit Matthias Schweighöfer, was ich auch bis zum Ende geschrieben habe. Das war drehfertig. Und das war aber noch, bevor er so richtig durchgestartet ist. Und da ist er, also wir haben das eingereicht bei der Drehbuchförderung und haben dann eine letzte Drehbuchförderung nicht bekommen. Es war ein relativ teures Projekt, weil es eine James-Bond-Parodie war.
Das kann leicht teuer werden.
Das kann leicht teuer werden. Es war in dem Fall ein bisschen milder dadurch. Und das war auch das Originelle an der Idee, dass es ein DDR-Agent war, der in den Westen geschickt wird, gespielt von Matthias, der noch sehr jung war damals und der zum allerersten Mal in den Westen kommt, dann mit den Versuchungen dort zu tun hat. Das war ein sehr schöner Stoff. Es ist auch komplett fertig geschrieben gewesen. Ich glaube auch nach wie vor, dass er damit einen super Start in seine Karriere bekommen hätte. Den hat er dann ein Jahr später mit was anderem gemacht. Und da waren sehr witzige Ideen dabei und es wäre ein richtig fettes Kinoprojekt gewesen. So scheint das dann nach 2 Jahren Arbeit aber nirgendwo auf, außer ein paar Filmfördermeldungen, wo wir das Geld tatsächlich bekommen haben, was aber nicht gereicht hat. Und das waren so 2 besondere Projekte aus meiner Drehbuchzeit.
Verstehe. Hört sich sehr interessant an. Wie bist du ganz, ganz am Anfang überhaupt da hingekommen zu Harald Schmidt? Also sind ja oft mal Zufälle solche Sachen. Aber wie hast du das gemacht?
Es war so, dass ich ganz am Anfang mal angefangen habe. Also ich habe mit 16 schon so richtig geschrieben, so wie ich eigentlich jetzt auch schreibe. Also mit dem Zeitaufwand und das, was ich halt damals für Theaterstücke, damit habe ich mal angefangen und Drehbücher gehalten habe. Und dann wurde ein Theaterstück, als ich 22 war, uraufgeführt hier in München im Gasteig, in der Blackbox, in einem Autorentheaterwettbewerb, wo Friedrich Arni und Jakob Arjuni die anderen aufgeführten Autoren waren, also sehr bekannte Krimi-Kollegen.
Ja, verstehe.
Davon kam ich aber auch wieder ein bisschen ab und habe aber Satiren für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Das war die letzte Seite am Wochenende. Man konnte das einfach einreichen. Es war also ein Weg, wie man als Autor, der noch nicht bekannt ist, eben auch Veröffentlichungen bekommen hat, was mir gelungen ist, sehr oft sogar. Und mit diesen Texten habe ich mich dann, obwohl ich eigentlich weiter als Drehbuchautor mich etablieren wollte, mich bei der Harald Schmidt Show beworben, als ich gelesen hatte, als sie gerade gestartet war, dass die Autoren hatten, die ihnen Gags von zu Hause aus zugeliefert haben. Und dann haben die mich tatsächlich genommen und dann hat das tatsächlich sehr gut funktioniert. Und dann hat 2 Monate später ein anderer Autor dort aufgehört aus dem festen Team. Dann haben die mich gefragt und ich wollte das nicht machen.
Ach.
Und dann bin ich aber für 3 Probewochen, die auch bezahlt waren, und zwar nicht schlecht bezahlt waren, bin ich nach Köln gegangen. Und dann haben wir gleich am ersten Tag so eine super Atmosphäre da gehabt unter den Autorenkollegen und dem ganzen Team. Das war richtig toll. Dass ich dann gesagt habe, das macht dir so viel Spaß, offenbar bist du lustig, das wusste ich bis dahin nicht. Es fiel mir sehr leicht. Ich habe das nie als Arbeit empfunden und dann habe ich das einfach so lange gemacht, wie ich das wollte. Und das waren dann letztendlich 3,5 Jahre und 600 Shows.
600 Shows.
Weil wir 4 pro Woche hatten, hat sich das ziemlich schnell angehäuft. Ja. Und wir haben dann auch sehr oft mitgespielt, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es war dann der Glücksfall, das war am Anfang nicht abzusehen, dass es dann wirklich eine Kultsendung wurde, die man auch heute noch kennt.
Ja, ja.
Das hat natürlich nicht nur Spaß gemacht, sondern war insgesamt auch sehr befriedigend, da zu arbeiten.
Das glaube ich, hört sich sehr, sehr gut an. Aber jetzt kommen wir dem Roman schon mal ein bisschen näher. Du bist ja dann irgendwie ausgestiegen an der Stelle. Du bist nach München gekommen, ums Jahr 2000 herum. Sind wir übrigens beide nach München gekommen.
Ich bin schon 1985 nach München gekommen, okay. Und bin für die Harald-Schmidt-Show 1996 insgesamt für 6 Jahre dann eben nach Köln gegangen.
Ah, okay.
Und dann wieder zurückgekommen, weil ich festgestellt habe, dass die Freunde und dann auch die Filmproduktionsfirmen, für die ich dann vorwiegend gearbeitet habe, eben doch meist hier waren. Und dann war das relativ naheliegend.
Verstehe. Und aber damit geht ja dann auch sozusagen langsam der Übergang zum Schreiben, also zum, ich hätte jetzt fast gesagt, ernsthaften Schreiben, aber das ist Quatsch, sondern zum Romanschreiben, sagen wir es mal so, vor sich. Und das ist ja nicht so, war das für dich ein großer Sprung oder musstest du da viel tun im Sinne von dich umstellen?
Also ich habe eigentlich auch schon am Anfang, habe ich alles ausprobiert, was irgendwie ging. Und dann sind die Theaterstücke das gewesen und auch die Drehbücher, wo ich am ehesten Reaktionen drauf bekommen habe. Es hätte genauso gut passieren können, dass ich da schon Romane geschrieben hätte. Wobei ich persönlich finde, man braucht dazu eine gewisse Reife. Also zumindest für eine bestimmte Art von Büchern, wie ich sie heute schreibe, musste ich erst 50 werden. Das war nämlich tatsächlich die Zielmarke, wo das dann passiert ist, damit ich die auch wirklich gut mit Leben füllen und authentisch schreiben und nicht in Klischees verfallen oder all die Fehler, die man als Anfänger macht. Da gibt es zwar auch vielleicht Literatur, die andere Kollegen geschrieben haben und die man als junger Mensch schreibt, die ja vielleicht auch gut funktionieren könnte, aber das ist ganz gut so gewesen, dass es genau so rumgelaufen ist. Aber ich habe zum Beispiel das, was dann letztendlich mein erster Roman wurde, mit 20, hier um die Ecke. Wir sind ja hier in Schwabing. Und ich wohne hier auch nicht weit und habe immer schon in dieser Ecke auch gewohnt. Damals habe ich in der Hohenzollernstraße gewohnt, die ja auch gerade in meiner Lesung vorkam. Und da habe ich den ersten Entwurf für den Roman, der letztendlich mein erster Roman wurde, geschrieben, weil ich damals von Raymond Chandler begeistert war und eine Detektivgeschichte geschrieben habe. Das habe ich alles noch zu Hause, ist handschriftlich gewesen und ich habe da auch schon einen Helden, der ein Privatdetektiv ist und der eigentlich Schauspieler sein möchte, aber da gescheitert ist. Das ist alles schon drin und dann habe ich das aber nicht weiterverfolgt, wie ich viele Projekte halt mal, viele Ideen hatte. Ich bin jemand, der viele Ideen hat. Gibt ja Leute, die dann ein Projekt finden und genau wissen, was sie schreiben. Bei mir war das eben, und ist es heute noch so, dass ich unter vielen Ideen die richtige auswählen muss. Aber da begann das mit 20 und dann hat es 30 Jahre gedauert, bis ich das wirklich geschrieben habe. Ich habe dazwischen zum Beispiel irgendwann mal das erste Kapitel geschrieben, so etwa zu der Zeit, als ich bei Harald Schmidt war. Habe das dann auch mehr oder weniger so verwendet, wie es geschrieben war. Und das dann einfach fortgeführt und habe einfach diese Konzeption dieser historischen Reihe, die ich da dann geschrieben habe und noch schreibe, entworfen. Und das brauchte halt einfach auch eine gewisse Zeit, weil es gar nicht so leicht war, das sich einzurichten in dieser Gemengelage zwischen Fakten und Fiktion und diesem Helden, den ich mir da vorgestellt habe. Und letztendlich war das eine glückliche Wahl, aber es ist ein langer Weg gewesen, den ich damit gehen musste.
Verstehe ich, ja. Ich kann es auch gut nachvollziehen. Diese Reife, die man braucht und die dann entsteht, die braucht halt auch die Zeit. Es hilft nichts.
Vor allem bei Privatdetektiv-Krimis ist es so, dass du brauchst tatsächlich eine gewisse Lebenserfahrung, damit du das mit Leben füllen kannst. Wenn du das nur behauptest als 20-Jähriger, dann ist es halt nur eine Pose oder Klischees. Und es liest sich jetzt auch, was ich damals geschrieben habe, nicht so gut wie das, was ich heute schreibe.
Das ist auch gut so.
Also das ist auch gut so, genau.
Unverständlich.
Natürlich. Ist auch normal.
Ja, genau. Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, das findet man ja auch mit bei Malern ähnlich. Ja, also ja. Eben, die können am Anfang auch schon malen, so ist es nicht. Aber was dann hinterher daraus wird, ist noch eine ganz andere Geschichte.
Genau. Ne?
Nicht immer, aber sehr häufig jedenfalls. Ja, aber trotzdem ist ja, musste ja erstmal entstehen noch deine Vorliebe für historische Stoffe. Die kommt ja, fällt ja auch nicht vom Himmel. Denn, ich meine, es ist eine Sache jetzt hier irgendwie eine Idee, die du hast zu schreiben und zu plotten und eine andere dann auch etwas zu verbinden, was wirklich existiert. Mhm. Und die, da gehört ja Recherche zu und zwar nicht wenig und da gehört auch eine Überzeugung dazu, dass das, was du recherchiert hast, auch passt. Mhm. Wie hast du da das gemacht? Wie bist du vorgegangen?
Also ich habe das immer schon gemacht, insofern als ich mit 13 beim Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte teilgenommen habe. Da ging es um Alltag im Nationalsozialismus und da habe ich dann auch einen Preis gewonnen mit 14, als es dann veröffentlicht wurde. Und da wusste ich eigentlich schon, dass das, dass ich auch Autor werden möchte. Also es war wirklich auch ein erster Erfolg als Autor, wenn man so möchte, in dem frühen Alter. Und da habe ich zum Beispiel meine Großeltern und meine Großonkels und Großtanten Interview zu diesem Thema. Mhm. Das war ein erster Rechercheansatz. Und ich liebe es noch heute, wenn ich in diese Sachen eintauche. Und teilweise dauert diese Phase, wo ich mir die Geschichte zurechtlege und sie natürlich in die Tiefe recherchiere. Und es sind meistens echte Geschichten, authentische Fälle, die ich mir ja vornehme. Das dauert meistens länger als das eigentliche Schreiben des Manuskriptes dann. Das sind immer drei Phasen. Also das eine ist das Recherchieren und Plotten. Das andere ist das Schreiben des Rohmanuskriptes, sagen wir mal, wo du halt das in einem durchziehst oder ja, ich das zumindest ja. So mache. Und dann kommt die Phase des Überarbeitens und die dauert teilweise auch relativ lange. Hm. Und da meine Bücher auch teilweise recht umfangreich sind, umso länger natürlich. Aber mir macht dieser Anfangsteil natürlich wahnsinnig viel Spaß und irgendwie webe ich mir das halt da so zurecht, dass ich das, was an einem Fall recherchierbar ist und über Personen und über Alltagsdinge auch, Alltagsleben recherchierbar ist, da habe ich einen wahnsinnigen Spaß dran, mich da rein zu begeben. Da ist es auch gut, dass ich eine Reihe schreibe, um vielleicht Dinge, die ich recherchiert habe, aber vielleicht in einem aktuellen Buch nicht unterbringe, hebe ich mir dann auf für das nächste Buch zum Beispiel. Das ist wirklich oft passiert. Und da geht es teilweise auch um so Alltagsdinge wie, gab es 1921 schon ein Radio?
Ja, klar.
Wo wir hier gerade im Radio sind. Das war für Amerika zum Beispiel, also die Hollywood-Reihe, die ich da schreibe mit authentischen Stummfilmskandalen, war das wichtig, weil 1921, wo der erste Fall spielt, beginnt es gerade mit Radio. Das habe ich dann aber eben erstmal recherchieren müssen. Gab es Ampeln zu der Zeit?
Ja, klar.
Was waren die technischen Neuerungen überhaupt? Wie waren Autos? Wie hat man ein Auto gestartet? Wie hat man Flugstunden abgehalten? Ich habe ein Buch, wo es um Flugpioniere geht, wo ich dann hier mit dem Deutschen Museum, dem Flugexperten, über Flugpioniere geredet habe. Und ich liebe es eben da, diesen Spuren zu folgen und komme dann aufs Richtige. Die Kunst ist allerdings auch, das nicht zu ausufern zu machen. Das ist bei historischen Sachen natürlich immer so.
Man muss ein Ende finden. Ne,
du musst es gut in die Geschichte verweben und nicht irgendwie so einen Block haben, wo du halt jetzt irgendwie reinschreibst, was du dir alles ganz Tolles da erlesen hast. Es muss natürlich anfangen zu leben. Und diesen ganzen Prozess mache ich natürlich über Monate und dann wirklich, ich schreibe auch meine 600 Seitenbücher relativ schnell im eigentlichen Schreiben jetzt. Und diese Phase davor ist meistens länger.
Verstehe. Und ein wesentlicher Punkt ist, und da wirst du wahrscheinlich dann immer in Diskussionen mit deinem Lektor oder Lektorin geraten, man neigt bei diesen historischen Stoffen immer zu dieser Geschichte, Herr Lehrer, ich weiß was. Und ich möchte das noch reinbringen und das noch reinbringen. Es passt ja auch, ja. Und dann sagen die Lektoren oft genug, irgendwie ist das hier kein Konversationslexikon, oder?
Das war, was ich gerade meinte.
Ja.
Aber es wird, glaube ich, oft von außen oder ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also bei mir findet eigentlich zwischen Lektor und mir, das sind meistens Lektorinnen, gar nicht so viel statt, dass da, also ehrlich gesagt, da wird nicht mehr viel korrigiert.
Tatsächlich, ja. Schön. Das ist ja super. Also gratuliere. Also kenne ich ganz andere Fälle.
Nein, aber also das gibt es natürlich und gerade auch, dass man sowas, aber ich sage jetzt mal so, wenn man einen historischen Roman schreibt und diese Reihe, die ich da habe, eine von diesen Reihen, ich habe ja mehrere, hat eben um die 600 Seiten jedes Buch. Es wäre schlimm und blöd, wenn man einen Wust von, sagen wir mal, 1000 Seiten abliefern würde und dann sagt der Lektor oder die Lektorin mit mir zusammen, jetzt machen wir da mal ein Buch draus. Aha. Das könnten die nicht leisten. So funktioniert das auch nicht. Also ich habe einen Prozess, wo ich Testleser das Ganze auch mal vorweglesen lasse, bevor das überhaupt rausgeht. Und ich habe, glaube ich, selber, und da meine ich eben auch diese handwerkliche Reife, die ich mittlerweile habe, die ich natürlich auch als Drehbuchautor, da musst du ja noch viel kürzer sein.
Natürlich, ja.
Da musst du das Ganze noch viel besser auf den Punkt bringen. Und das ist mir natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und ich glaube, dass ich das ganz gut drauf habe. Aber das hätte ich eben mit 20, auch mit 30.
Woher?
Wahrscheinlich hätte ich genau diese Fehler alle gemacht.
Wahrscheinlich.
Und das ist mittlerweile aber eigentlich ganz gut. Und ehrlich gesagt, also so kenne ich es auch, wenn man mit Kollegen redet, die Zusammenarbeit mit Lektoren und Verlagen ist mittlerweile so, dass die so wenig Zeit haben, dein Projekt zu betreuen, dass es verdammt nochmal besser ist, wenn du das schon mal ziemlich auf den Punkt geschrieben hast. Mhm. Und dann geht es vielleicht um kleinere Dinge. Wenn nicht, hast du ein Problem, was den bereits ausgemachten Veröffentlichungstermin schon sofort in Gefahr bringen oder unter Druck setzen würde.
Ja, verstehe schon. Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich flächendeckend, also sehr weit verbreitet, so dass es eigentlich so abläuft, dass die erwarten, dass du ein mehr oder weniger druckreifes, sehr weites Manuskript abgibst und du das auch eigentlich tust.
Wunderbar, also da kann ich dir nur gratulieren. Ich hatte auch ganz andere Stimmen hier sitzen.
Wahrscheinlich, wenn es um Belletristik geht, also so um Hochbelletristik, da gibt es auch Leute, die sehr, da gibt es ja auch Leute, die jung und sehr begabt sind und die da einen tollen Stoff haben. Aber wie bereitet man den jetzt auf? Und dann kannst du, glaube ich, auch ein bisschen bei so einem Genre-Ding, wie ich sie halt schreibe, sind die Regeln ja relativ klar.
Ja,
wenn du Hochbelletristik schreibst, musst du die Regeln teilweise selber machen.
Ja, ist richtig, ja.
Und dann hast du mehr damit zu tun.
Also letzte Woche saß da jemand, wo du gerade heute sitzt, der hatte als erstes Äußerung des Lektors oder der Lektorin die Sache, da könnten wir eigentlich 3 Bücher draus machen.
Das habe ich auch schon mal von Kollegen gehört und teilweise hat man auch 3 Bücher draus gemacht, auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, nein.
Aber das wäre jetzt bei einem Krimi von in einem reinen Format natürlich blöd, wenn man nicht das schon mit einem Bogen versehen hätte und so weiter.
Ne? Jetzt müssen wir aber unbedingt ins Buch kommen, verdammt nochmal. Ja. Also das macht das so interessant, was du erzählst. Tu mir oder tu den Zuhörern einen Gefallen. Wir haben ja jetzt schon mitbekommen, da gibt es immer einen Brandanschlag. Das hat mit Juden zu tun und das ist eine üble Geschichte. Und es ist ja ein realer Hintergrund. Erzähl uns doch ein bisschen, was passiert in dem Buch weiter.
Also es ist ja so, ich habe es ja jetzt angerissen, dass ich beginne ja praktisch mit dem Prolog, wo der Brandanschlag passiert. Dann geht es in die Gegenwart. Und dieser Fall lässt sich auch nur in der Gegenwart aufklären, weil er ja authentisch unaufgeklärt geblieben ist.
Ja.
Das heißt, man könnte das jetzt zum Beispiel nicht 1970 spielen lassen und dann dort aufklären. Es ist eben nicht aufgeklärt worden.
Nicht, ja, genau.
Es ist jetzt 55 Jahre her, dass das passiert ist. Und meine Grundüberlegung war, oder ich erzähle vielleicht erst, was in dem Buch passiert wirklich. Ich erzähle es eben von heute aus und habe mir gesagt, wenn sich ein Zeuge versucht zu melden und dann wird diese Zeugin umgebracht, dann kann man natürlich, auch ohne dass man diesen eigentlich abgeschlossenen Fall hat, erstmal muss man anfangen zu ermitteln, kann dann darauf kommen, was dahinter steckt. Und wenn man dann darauf kommt, dieser Fall steckt dahinter und die wollte was dazu sagen, das ist eben, was mein Held rausfindet, an den dieser Brief, den diese Zeugin schreiben wollte, gerichtet war. Und er weiß ja erstmal nicht, worum es geht. Er findet dann aber bei einer Tathergangsanalyse, das ist etwas, was Fallanalytiker machen. Das ist ein professionelles Vorgehen, wo man an den Ort des Verbrechens geht, zur selben Zeit, zu der das Verbrechen geschehen ist, mit allen Asservaten, mit allen Protokollen und dann einfach mal selber praktisch fast in einem Rollenspiel durchspielt, was da geschehen ist. Da findet er dann noch einen Durchschlag, auf dem der Hinweis steht, das ist ein abgebrochener Versuch mit einem Tippfehler, dass es um diesen Anschlag geht. Dann fängt er an, in diese Richtung eben zu ermitteln, stößt auf gewisse Widerstände bei der Polizei, weil die halt sagen, der Generalbundesanwalt, was wirklich so gewesen ist, hat das nochmal sogar in den 10er-Jahren jetzt nochmal auf einen anonymen Hinweis hin den Fall nochmal 4 Jahre lang aufgerollt, hat gesagt, der ist nicht mehr aufklärbar. Und dann ist es aber eben so, dass über diese eine Zeugin, diese Verbindungen, die sie hat, man da schon weiterkommt. Und es gab in diesem echten Fall, und so erzähle ich es eben auch, und das sind auch alles Spuren, denen mein Ermittler nachgeht, 3 verschiedene Verdachtsrichtungen. Es war ja ein antisemitischer Brandanschlag gegen eine jüdische Einrichtung mit 7 toten Holocaust-Überlebenden, 2 davon Lagerinsassen im Übrigen. Natürlich sind rechte Täter verdächtig gewesen.
Es ist die Erwartungshaltung.
Man ist dem auch nachgegangen. Es gab auch gewisse Spuren zur NPD. Und man muss auch dazu sagen, dass zu der Zeit rechter Terror durchaus stattgefunden hat. Zum Beispiel Rudi Dutschke ist 1968 von einem Münchner Neonazi angeschossen worden, das berühmte Attentat auf ihn. Ja. Das war ein Münchner, der sich in den Zug gesetzt hat mit einer Pistole und ihn dann extra abgepasst hat. Die NPD war zu der Zeit im Bayerischen Landtag mit 15 Abgeordneten, wäre beinahe bei der Bundestagswahl 1969 auch in den Bundestag gekommen. Also es ist sehr plausibel, dass man dort schaut. Es gibt aber auch natürlich Spuren zu Linken, denn wir sind hier am 13. Februar 1970. Das ist 2 Monate, bevor die RAF wirklich gegründet worden ist, noch in den Anfängen des Terrorismus sozusagen. Und die Linken, das ist etwas, was viele Leute überrascht, habe ich bei meinen Lesungen immer festgestellt, haben auch eine sehr stark antisemitische Tendenz gehabt, weil sie pro-palästinensisch waren. Sie waren in einer Art Schuldumkehr, die psychologisch sehr, sehr interessant, sehr seltsam, aber sehr interessant und irgendwo auch nachvollziehbar ist, haben sie zwar gegen ihre Elterngeneration, die Nazis waren, protestiert, wie man weiß. Sie haben aber, als der Sechstagekrieg kam, 1967, und Israel angegriffen werden sollte von den arabischen Anrainerstaaten und sich dann präventiv dagegen gewehrt haben und auch gewonnen haben, haben die so überrollt, dass deutsche Linke dann plötzlich das so interpretiert haben, als wäre Israel der faschistische Staat, weil der so stark war, ja, weil der so mächtig war. Es hat auch eine Rolle gespielt, dass die Springer-Presse, Axel Cäsar Springer, war sehr israelfreundlich. Und die ganzen Linken waren natürlich gegen Springer und die Bild-Zeitung. Und das hat alles eine Rolle gespielt, aber die psychologische Mechanik dahinter ist gewesen, die wollten sich im Prinzip von dieser schweren Schuld, die ihre Eltern hatten, mal entlasten und wollten auf dem Weg dann jemand anderen finden, der noch mehr Schuld oder genauso viel Schuld auf sich geladen hatte. Und letztendlich, ob das jetzt so zutreffend ist oder nicht, es wird ein bisschen in meinem Buch behandelt, dass man so gedacht hat, weil es muss erstmal erklärt werden, warum Linke so überhaupt drauf waren.
Ja.
Aber es war so. Und es ist auf jeden Fall eine sehr plausible Spur. Und es gab ja auch, was den Terrorismus betraf, Kooperationen zwischen den Linken, späteren RAF-Terroristen und palästinensischen Gruppen. Die haben ja unter anderem in Camps in Jordanien mit denen trainiert und den Stadtkampf und Bombenbauen und Schießen gelernt und so weiter. Und das ist die dritte Richtung, dass palästinensische Gruppen vielleicht da auch involviert gewesen sein könnten, der man damals nachgegangen ist und die auch bei meinem Ermittler eine Rolle spielen wird. Und er wird das am Ende, ich verrate natürlich bei einem Krimi nicht, in welche Richtung es dann geht von diesen dreien, aber es wird am Ende eben bei mir auch fiktiv aufgeklärt. Es ist die plausibelste Variante dessen, was wahrscheinlich passiert ist, die ich gewählt habe. Und es wird dann auch adäquat dramatisch, denn es spielt dann bei dem Showdown auch noch eine Rolle, dass man eine Bombe aus dem Weltkrieg gefunden hat, wie man das hier in München auch oft hat, in den ganzen deutschen Städten ja immer noch oft hat. Dann wird eine Evakuierungszone eingerichtet. Das haben wir mit der Schwabinger Bombe 2012 hier ja auch schon mal gehabt. Und so ähnlich erzähle ich das eben auch, sodass es dann besonders bedrohlich wird, weil man muss in diese Evakuierungszone rein, um diesen Fall dann letztendlich, indem man mit den richtigen Leuten, die dort sind, redet, aufzuklären. Mhm, das ist in etwa die Skizze, wie die Geschichte ist. Mhm.
Und ich komme jetzt gleich an der Stelle nochmal auf die neueste Entwicklung zu sprechen. Gestern beim Frühstück habe ich nichts Böses geahnt und höre plötzlich eine DPA-Meldung sozusagen, dass der Fall wieder neu aufgenommen wird. Was sagst du denn dazu?
Ja, das hat mich auch sehr, sehr überrascht und verwundert, zumal es bei mir so gewesen ist, ich hatte am 13. Februar diesen Jahres, das ist ja der Tag, an dem das passiert ist, und da hatten wir zum Gedenken an diesen Brandanschlag in der israelitischen Kultusgemeinde, in Zusammenarbeit mit dem Krimi-Festival München, eine große Veranstaltung zum Gedenken an diesen Anschlag. Das war der 55. Jahrestag. Und da wurde das Ganze, dieser wirklich sehr vergessene Fall, der ist einfach wirklich in der deutschen Öffentlichkeit, kommt der gar nicht mehr vor.
Ja.
Der wurde da natürlich nochmal begangen. Und zwei Wochen später war die Meldung in der Erst-Bild-Zeitung und dann in der Süddeutschen Zeitung, dass ich eine Zeugin gemeldet habe, die einen neuen konkreten Hinweis der Staatsanwaltschaft München gegeben hat. Und dass man jetzt die Aufnahme neuer Ermittlungen prüft. Und die Meldung, die wir gestern hören konnten, auf die du anspielst, besagt, dass diese Ermittlungen, weil dieser Hinweis stichhaltig ist, neu aufgenommen werden. Und das finde ich natürlich absolut faszinierend und hätte ich niemals dran gedacht, dass das überhaupt noch mal kommen kann. Es ist nur so, meine Veranstaltung wurde angekündigt mit einem Satz aus meinem Buch: Wenn es nur einen Zeugen gibt, der sein Schweigen bricht, lässt sich auch dieser völlig unaufgeklärte Fall noch aufklären. Weil du brauchst halt einfach den konkreten Hinweis, der stichhaltig ist, dem man auch nachgehen kann. Und es kann sogar sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Denn bei mir selbst haben sich im Vorfeld meiner Lesung am 13. Februar Zeitzeugen gemeldet. Ich habe mit denen sogar telefoniert. Ich habe selber ein bisschen sozusagen dann den Detektiv gegeben. Da war jetzt nichts so Stichhaltiges dabei, aber offenbar, das hat die Frau damals auch gesagt, sie wurde animiert durch diesen Satz in dieser Ankündigung. Und mein Buch ist eigentlich im letzten halben Jahr das Einzige gewesen, was diesen Fall in der Öffentlichkeit präsent gehalten hat. Und es könnte also schon sein, dass das der Hintergrund ist. Es ist auch bei meinen Lesungen, ob es jetzt in München war, wo ich diverse Lesungen hatte, oder woanders, immer so gewesen, dass gerade eben auch Linke aus der Zeit von damals auf mich zugekommen sind. Leute, die mit Rudi Dutschke zusammen demonstriert haben. Leute, die mit Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann in einer WG gewohnt haben. Das sind zwei Ikonen des Ersts. Also sie waren auch in der Kommune 1 gewesen in West-Berlin, sind aber eben in München auch viel präsent gewesen, und die haben an dieser Grenzlinie zwischen Politclowns, Kommunaden und Terroristen sich befunden. Und das ist ein sehr interessantes Umfeld, und die Leute interessieren sich natürlich für diese Hintergründe, und die sind, wie in meinem Szenario, eben am Ende ihres Lebens, und vielleicht ist das der Punkt, dass man da etwas dazu sagt.
Dann warst du sozusagen der Anstoß, oder dein Buch vielleicht ein bisschen der Anstoß nachzudenken, vielleicht sollte ich doch noch mal was sagen, oder?
Das könnte sein. Auf jeden Fall ist das Szenario, das ich verwendet habe, genau jetzt eingetreten.
Ja, 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 ja.
Und wir werden erst wirklich rausfinden. Ich hatte mit dem Ermittler, das ist der Münchner Generalstaatsanwalt Andreas Frank, der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz, konnte ich Kontakt aufnehmen. Der hat jetzt auch nicht so viel verraten, aber er hat halt gesagt, es ist anders als vor 4 Jahren, nicht vor 4 Jahren, sondern als man 4 Jahre lang, 2013 bis 2017, nochmal ermittelt hatte. Da hatte man auch einen Hinweis bekommen, das war aber ein anonymer Hinweis.
Verstehe.
Und den konnte man ja nicht so genau nachgehen. Diesem hier konnte man sehr genau nachgehen, weil er eben von einer Frau kam. Das, so viel weiß man, dass es eine Frau war, die auch konkrete Namen genannt hat. Und die konnte man ja auch befragen. Mhm. Und insofern ist das sehr viel stichhaltiger. Und man kann schon hoffen, dass dieser Fall tatsächlich aufgeklärt wird. Ob ich jetzt da eine Rolle dabei gespielt habe, vielleicht wird man irgendwann diese Zeugin zu ihrer Motivation befragen können oder wie sie da drauf gekommen ist, jetzt zu reden. Das spielt aber nur eine untergeordnete Rolle, ehrlich gesagt. Hauptsache, man kann vielleicht mit diesem Fall wirklich mal abschließen.
Gibt es eine Szene, die dir besonders nahe gegangen ist und die dir sozusagen heute noch hinterhergeht?
Also ich würde im Übrigen denken, dass es im Tonfall leicht geschrieben ist.
Ja, ich meinte natürlich die Bedeutung.
Aber natürlich der Fall als solcher ist, das ist ja auch nichts Schlimmes bei einem Krimi, sondern ganz gut so, dass er tatsächlich einen berührt. Das geht mir natürlich auch so. Das, was ich vorhin vorgelesen habe, diese Opferperspektive, ist natürlich, das habe ich auch bei dieser Gedenkfeier vorgelesen, der israelitischen Kultusgemeinde, wo Frau Dr. Knobloch dabei war, wo Christian Ude dabei war, also wo wirklich auch Honoratioren im Publikum saßen. Das war natürlich etwas, was mich auch beim Schreiben sehr berührt hat, weil ich lebe das ja auch schon mit. Und da das Ganze ja auch noch um die Ecke von da spielt, wo ich selber wohne, und das habe ich ja auch bewusst so angelegt, damit ich im Unterschied zu diesen historischen Krimis etwas habe, wo ich praktisch nur vor die Tür gehen muss, um in diesem Leben drin zu sein. Und wo ich München, wie ich es seit 1985 mit der kleinen Unterbrechung Köln auch kenne, natürlich untergebracht habe, ist mir das natürlich alles sehr nah. Und es hört auch nicht auf, einen zu berühren, zumal mit diesen Nachrichten, die dann immer noch neue Entwicklungen plötzlich aufzeigen.
Das ist richtig, ja. Und du musstest ja, damit so ein Buch abgeschlossen werden kann, ein Ende entwickeln, ohne dass wir jetzt über das Ende selbst sprechen. Ist dir das leicht gefallen oder musstest du da kämpfen mit den verschiedenen Möglichkeiten?
Also zum einen musste ich praktisch ja auch dafür sorgen, im Sinne einer Krimispannung, das spricht jetzt der Krimi-Autor, dass man bis zum Ende eigentlich nicht genau weiß, worauf das jetzt rauslaufen wird. Das ist mal das eine. Das heißt, es werden wirklich alle Verdächtigungslinien auch verfolgt und könnten bis zum Ende es auch dann sein. Ich habe, wie gesagt, die genommen, die am plausibelsten ist von meinen Recherchen her, aber auch von allen Informationen, die man darüber bekommen kann. Es gibt ein tolles Sachbuch von Wolfgang Kraushaar, der ja ein Fachmann für diese ganze Zeit ist.
Ja, genau, ja.
Und der ein Buch über diesen Fall geschrieben hat. Und all diese Spuren deuten in die plausibelste Richtung. Es muss nicht notwendigerweise die sein, die mir vielleicht aus politischen Gründen oder wie man das nennen möchte, am liebsten gewesen wäre, aber ich habe die plausibelste genommen und ich wäre nicht überrascht, wenn sich jetzt bei den Ermittlungen auch genau das rausstellt.
Das wäre natürlich dann besonders interessant für dich als Autor, ne? Das kann ich gut vorstellen. Ist ja noch ein langer Prozess gewesen, gab es einen Moment irgendwo, wo du gesagt hast, ich höre auf damit, es ist mir doch zu viel? Zu schwierig oder zu nah oder was auch immer?
Also während dem Schreiben, dann als ich diese Geschichte hatte, eigentlich nicht. Ich habe länger Anlauf genommen, diese heute spielende Krimi-Geschichte überhaupt zu konzipieren und diesen Fall zum Beispiel dann wirklich dafür herzunehmen. Also ich habe davor lange überlegt, wie kann ich diesen Ermittler, den ich mir ausgedacht hatte, und der eigentlich ein Schwabinger Bohemien ist, was ich eine schöne Idee finde, und im Prinzip deckt er sich da mit mir. Das war die eine Zutat, wenn man so möchte. Und es hat schon länger gedauert und einiges an Ausprobieren auch erfordert. Also Jahre, muss man schon sagen, bis ich bei diesem Fall gelandet bin, den dann in die Tiefe recherchiert habe und ihn dann auf diese Geschichte angewandt habe. Das ist mir dann aber, als ich auf das Gleis da mal mich gesetzt hatte, da habe ich jetzt nicht noch mal großartig zurückgeschreckt. Aber natürlich war es so, dass man sich genau überlegen muss, wie geht man damit um. Man hat eine gewisse Verantwortung, man hat eine gewisse, genau. Man hat auch schon gewisse Skrupel, aber man muss natürlich dann auch sagen, man muss hier ans Eingemachte gehen und man muss diesen Fall auch fiktiv erzählen. Also man muss ein Ende dafür finden, was notwendigerweise nicht bei diesem echten Fall, obwohl es ein echter Fall ist, mit allen Fakten sich deckt, weil man weiß eben nicht, wer es gewesen ist. Man muss spekulieren als Autor. Das überlegt man sich schon sehr gut und da überlegt man auch mal hin und her. Aber letztendlich habe ich da auch die Erfahrung bei meiner historischen Reihe, wo es ja auch immer um echte Fälle geht, die ich fiktiv aufkläre, also nach demselben Muster. Ja. Und das Muster habe ich hier halt auch angewandt und da war ich dann schon relativ sicher drüber. Und natürlich bedeutete das jetzt in der Geschichte halt ein paar Entscheidungen. Das war jetzt ein längerer Prozess, sagen wir mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwann gesagt hätte, das lasse ich bleiben.
Verstehe. Vielleicht kommen wir nochmal zum Personal deines Romans. Den Detektiv hast du gerade schon angesprochen. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Wer ist das, dieser Bohemier?
Also Felix Petri ist, wie ich es in der Lesestelle ja auch schon, wie das rauskommt, eben jemand, der selbst in einer Kommune aufgewachsen ist. Allerdings ist er 1982 geboren, denn die Geschichte spielt ja in der Gegenwart 2023. Also man kann genau sagen, wie alt er sozusagen ist. Und das heißt, er ist nicht in einer Kommune natürlich in den 60er Jahren aufgewachsen, sondern in der Nachfolgegeneration der Alt-68er oder der heute nennt man sie Alt-68er.
Ja, ja, ist klar.
Nur ein Schlagwort. Ja. Eigentlich ist das ja 67 passiert und all diese Dinge. Ja, ja. Aber das sind ja Leute, die sich, wie ich eben auch die Mutter das so erzählen lasse und so konzipiert habe, für die sind die Leute, auf die jetzt Felix trifft, ihre Vorbilder eigentlich, von denen sie ihm auch immer wieder erzählt hat. Und er selber hat, und das finde ich eigentlich eine schöne Figur, er selber hat eigentlich Probleme mit Kommunarden, weil er ist in der Kommune aufgewachsen. Er kennt seinen Vater nicht mal.
Ja.
Das waren ja unklare Verhältnisse, in denen man da so gelebt hat, bis seine Mutter dann eben diesen Gastronomen kennengelernt hat. Und aus diesem ganzen Impuls heraus ist er auch nicht Künstler geworden zum Beispiel oder irgendwas Verrücktes, was man vielleicht als Kommunade werden möchte, sondern hat die Gegenbewegung dazu angetreten. Er wollte was Solides machen. Er hatte eine Sehnsucht nach geordneten Strukturen und hat damit dann als Polizist, er hat Psychologie studiert, ist eigentlich gelernter Psychologe, ist dann zur Polizei gegangen. Das ist ja auch eine Entscheidung, die du erstmal treffen musst, wenn du in der Kommune aufgewachsen
durchaus,
bist.
Durchaus, ja.
Wo deine Mutter vielleicht sogar sich auch das ein oder andere hat zu Schulden kommen
der
lassen.
Der Erzfeind, ja.
Genau. Und du in gewisse Konflikte kommst. Und das ist aber gerade das Interessante. Und jetzt wird er durch diesen Fall gezwungen, sich mit Kommunarden, und zwar wirklich den Vorbildern seiner Mutter, auseinanderzusetzen. Also mit den Urbildern und den Urvätern und Müttern sozusagen. Und das fand ich natürlich besonders interessant. Und das ist sein innerer Konflikt. Er weiß, wie er mit diesen Leuten reden muss. Aber er muss gewisse Widerstände bei sich selber überwinden, um die auch wirklich als Psychologe gut einzuordnen und mit ihnen umzugehen. Da muss natürlich dann so ein bisschen in seine eigene Vergangenheit rein.
Verstehe. Wenn du mir noch ein oder zwei weitere Personalien nennen würdest, wer gefällt dir besonders gut und wer ist dir vielleicht schwer gefallen?
Also natürlich finde ich diese WG, die es da heute gibt und wo ich die Lesestelle auch ausgewählt habe, ja, nicht umsonst ja. Natürlich, die gefällt mir schon besonders gut, finde ich besonders interessant. Wie gesagt, lebe ich ja hier etwa da, wo auch mein Held lebt und hier hast du aktuell, während wir jetzt sprechen, immer noch relativ viele Alt-68er, denen du begegnest. Ich habe auch in der Nähe der Kunstakademie mal gelebt, das ist ein paar Straßen weiter und da hast du ja auch an der Kunstakademie selber die Professoren zum Beispiel. Also da hast wirklich viele von diesen Leuten da. Und mich faszinieren diese Leute. Und ich habe das natürlich mir genauer angeschaut, wie die leben. Und habe sie dann eben versucht zu zeichnen nach eigenem Entwurf sozusagen, ganz eigene Persönlichkeiten. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin damals von da, wo ich aufgewachsen bin, das war ein kleiner Ort an der Schweizer Grenze, nach München gegangen, nach meinem Abitur, weil ich Zur Sache Schätzchen gesehen hatte, den Film mit Uschi Glas. Ich fand das Leben von Schwabinger Bohemians besonders attraktiv. Die haben nämlich bis 11 geschlafen und so weiter. Und es war sehr witzig, als ich in einer Veranstaltung, die an sich überhaupt nicht witzig war, dass Uschi Glas bei dieser Gedenkfeier in der israelitischen Kultusgemeinde im Publikum war.
Ach, guck an.
Und ich sie dann auch kennengelernt habe und habe ihr sogar dann eine Widmung in ihr Buch schreiben dürfen, also in mein Buch, das sie gekauft hat. Und habe ihr auch gesagt, dass ich deswegen nach München gegangen bin und dass sich da dann irgendwie Kreise schließen. Das sind Figuren, die natürlich, oder Biografien, die mich besonders interessieren. Und man kann das andere nur sagen, dieses jüdische Restaurant, das ich da beschreibe, ist zwar fiktiv, es heißt Shalom in meinem Buch, bezieht sich aber auf ein jüdisches Restaurant, in dem ich Stammgast war. Das war das Cohen's in der Theresienstraße. Und da war ich sehr, sehr oft und fand die Atmosphäre so schön, dass ich das eben auch als einen Ort, und da geht es auch teilweise um kulinarische Dinge, das ist dann die etwas leichtere Seite davon, da habe ich auch eine gewisse Leidenschaft dafür. Da wird die Speisekarte ist dann eine Mischung aus verschiedenen Restaurants, muss man sagen. Aber das sind schon interessante Stellen, die für mich München auch ausmachen und die wollte ich in dem Roman unterbringen.
Und das heißt, München spielt auch eine große Rolle letztendlich in dem ganzen Roman.
Richtig. Und München ist für mich eben auch eine Stadt, das habe ich bei dem Showdown ja gerade, was ich darüber erzählt habe, schon angedeutet, wo ich ganz viele Schichten von Geschichte finde. Und das ist auch, was ich hier versuche zu beschreiben. Denn diese Handlungen, die ich da habe, gibt es ja her. Also man trifft sowohl auf Bauten, die im Dritten Reich eine große Rolle gespielt haben. Ja. Man trifft auf Ereignisse und Bauten und Stellen, wo die 68er-Bewegung eine große Rolle gespielt hat. Und diese Leute und diese ganzen Schichten sind alle noch da und existieren gleichzeitig. Und man kann es so ausdrücken, dass überall im Boden Bomben versteckt sind, die auch jederzeit hochgehen können. Mhm. Ob jetzt im übertragenen Sinne oder im echten Sinne. Und dieses Gefühl macht für mich München aus. Und so habe ich es versucht auch zu beschreiben. Mhm.
Ich komme nochmal zurück auf die Sprache des Romans. Wie wichtig war dir da die Authentizität der Sprache? Es ist ja zwar unsere Gegenwart, aber nichtsdestotrotz sind es ja unterschiedliche Kreise. Und man kann sich ja auch gerade bei Kommunarden und so weiter wunderbar in Klischees verlieren. Wie hast du das gemacht?
Ich habe schon auch das Skurrile an ihnen gesehen und auch rausgearbeitet. Aber ich glaube, dass ich mich nicht darüber erhebe. Aber ich habe durchaus ein skurriles und auch hier und da komisches Potenzial in diesen Figuren gesehen, als jemand, der als satirischer Autor gearbeitet hat. Habe ich das versucht, auch auf meine Weise natürlich rauszuarbeiten. Und die sollen natürlich auch in der eigenen Sprache reden. Da muss es natürlich aber um Dinge gehen, zum Beispiel diese Beziehungen untereinander in dieser WG von zwei Männern und zwei Frauen, die vielleicht dann eben das über das Klischeehafte rausheben und nicht Stereotype sind, sondern wo es um konkrete Probleme, die untereinander haben, geht. Und das fand ich eigentlich das Wichtigste dabei. Natürlich sollen die Figuren in diesen verschiedenen Milieus auch unterschiedlich reden. Polizisten reden auch anders als die Kommunarden. Und mein Held Petri ist, weil er in der Kommune aufgewachsen ist, eigentlich in der Mitte dazwischen. Also so habe ich das mir vorgestellt und versucht umzusetzen.
Verstehe. Also man muss sich schon einiges an Gedanken investieren, damit es nicht letztendlich auch da mit einem falschen Zungenschlag daherkommt.
Damit es in die Tiefe geht, muss man wie ein Maler, um das Bild nochmal aufzugreifen, mehrere Schichten auflegen auch ein bisschen um die Ecke. Also man muss nicht die erstbeste Idee nehmen, sondern so natürlich auch Biografien sich zurechtlegen für diese Leute und sich überlegen, wie reden die. Das wäre schon ganz gut ist, habe ich, glaube ich, gemacht.
Du hast ja auch diese Szene, die wir gehört haben, aber auch andere, über die Opfer, die letztendlich dort zu Tode kommen, geschrieben. Das ist ja immer so eine Sache, weil das ist ja real passiert. Es sind reale Menschen, die da sterben, da ermordet werden. Um es gar nicht mal aus diesem Euphemismus rauszuholen, sie werden ja ermordet. Und ich selber habe mal was geschrieben über Geschehnisse im KZ und habe mich da lange nicht getraut, damit herauszukommen, weil ich Angst hatte und Sorge hatte, dass ich das auch angemessen benennen kann, alles, was die reden miteinander. Wie ging dir das da? Ist der A, das, wie bist du damit umgegangen? Und B, hast du irgendein Echo von Hinterbliebenen in der Richtung bekommen?
Also für mich war erstmal wichtig, dass ich das Manuskript auch aus Recherchegründen lange bevor ich es auch dem Verlag gegeben habe, habe ich es der israelitischen Kultusgemeinde gegeben.
Ah ja, schön.
Der Ellen Presser, die dort die Veranstaltung auch organisiert, die letztendlich auch die Veranstaltung, die wir jetzt eben im Februar hatten, organisiert hat. Und die hat sogar das Manuskript tatsächlich wie ein Lektor mit Anmerkungen versehen. Da ging es teilweise um historische Dinge, die sie angepasst oder aus ihrer Sicht, sie ist auch Zeitzeugin, natürlich da reingeschrieben hat. Aber sie hat tatsächlich auch mit diesen Kürzeln, die Lektoren haben, teilweise auch andere Anmerkungen gemacht, bei Flüchtigkeitsfehlern oder so.
Verstehe.
Also es war in einem sehr frühen Stadium und das war natürlich, es war mir sehr wichtig dann, dass ich da auch sozusagen den Segen der israelitischen Kultusgemeinde bekommen habe, was bei einem Krimi, der fiktiv den echten Fall behandelt, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wo man auch diverse Probleme hätte sehen können oder hätte bekommen können. Das ist zum Glück nicht richtig, so gewesen. Ja. Und das war natürlich sehr gut. Also ich meine, dass letztendlich die Gedenkfeier mit der Vorstellung meines Romans, meines Krimis bestritten wurde und die hätte sonst nicht stattgefunden. Das war natürlich schon ein Beweis dafür, dass die sich auch adäquat dargestellt gesehen haben und sind auch nach wie vor in Kontakt miteinander und zum Beispiel jetzt eben auch über die neuen Entwicklungen, die es da gibt. Und da habe ich, glaube ich, sowohl aus dem Bedürfnis heraus, Recherche zu machen, als auch diesen Opfern gerecht zu werden und da eben auch nicht den falschen Ton zu wählen oder so, habe ich natürlich dann großen Wert drauf gelegt. Aber der Moment der Wahrheit ist, wenn du das Manuskript, das du geschrieben hast, denen gibst, das ist schon spannend, ob das dann so schon funktioniert.
Ja. Kann so oder so sein.
Genau. Ja, das recht, war aber zum Glück der Fall.
Ja, nee, also das ist aber ganz wichtig, dass du das gemacht hast, finde ich. Also das
Es
ist auch nicht ohne Risiko, dann
wie gesagt,
für die Arbeit. Ne?
Es ging auch natürlich letztendlich um Recherche und es war wirklich so, dass die einzelnen Abläufe dieses Anschlages und der Zeitabläufe vor Ort dann zum Beispiel kannst du nicht alle genau so wissen. Es ist schon sehr gut, wenn du das eben Zeitzeugen auch gibst. Und das war insofern natürlich eine wertvolle Reaktion.
Nun ist es so, du hast ja doch schon einige Lesungen gemacht mit deinem Buch. Ich weiß gar nicht, wann ist es rausgekommen? Ich hab's
im September letzten Jahres.
Im September. Na, ein bisschen Zeit ist vergangen.
Ja.
Und es ist einige Lesungen gewesen. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen? Wer ist dort gewesen und wie sind deine Fragen oder das Echo aus dem Publikum?
Also die Leute sind tatsächlich von dem Thema sehr überrascht. Und sehr interessiert daran. Ich frage bei Lesungen eigentlich auch immer, wer, wenn ich so eine kurze Einführung mal gemacht habe, relativ am Anfang, wer kennt diesen Fall denn?
Ja.
Und also in München und auch in anderen Orten, die meisten Leute kennen ihn nicht. Selbst alte Münchner kennen diesen Fall nicht oder haben ihn sich nicht gemerkt. Das Problem ist teilweise, dass der unaufgeklärt ist, dann hast du keine Geschichte dazu. Also du brauchst, ich sage jetzt mal beim Olympia-Attentat, das war 2 Jahre später.
Ja.
Da hätte man im Übrigen sehr gut daraus lernen können, dass es Terror gegen Juden geben kann in München und dass man sich davor schützen muss. Hat man aber eben nicht getan. Das war auch irgendwo eine Entscheidung, wo man wahrscheinlich nicht militaristisch auftreten wollte oder so.
Ja.
Aber das sind natürlich Dinge, die dazu geführt haben, dass man sich das nicht so gemerkt hat. Wenn du eine Geschichte hättest und könntest sagen, das waren die Täter, das waren palästinensische Terroristen, die waren auf dem Balkon und das Olympia-Attentat ist im Fernsehen übertragen worden, das merkt man sich natürlich eher. Das andere, das ist so ungerecht ist das, merkt man sich eben nicht. Und mit einer fiktiven Geschichte, das bestätigen mir Leute auch immer wieder, wird das viel mehr angeregt und aufgestört sozusagen. Und das erlebe ich halt immer wieder. Also man merkt, dass die Signierschlangen nach Ende von Lesungen dann relativ lange sind, man auch relativ lange da sitzt, weil eigentlich jeder einem was dazu erzählen kann und will. Und da sind auch viele persönliche Erinnerungen an diese Zeit dabei. Oder eben, was weiß ich, vielleicht auch manchmal nur das Bekenntnis, dass man das noch nie gehört hat und wahnsinnig interessant findet und mehr Details haben möchte und so weiter. Also ich merke, dass das Echo dann schon sehr groß ist und dass das ein Fall ist, der sich eben lohnt, da aufgegriffen zu werden.
Wir kommen langsam zum Schluss unseres Gespräches. Wenn ich dich jetzt frage, ganz konkret, warum hast du das Buch geschrieben?
Aus zwei Gründen. Ich wollte zum einen einen Krimi schreiben, der in München heute spielt. Also ich wollte es wirklich ansiedeln in der Umgebung, in der ich selber lebe. Und ich habe dann unter den Geschichten, die man hier erzählen könnte, diesen Fall genommen, weil ich, als ich davon gelesen habe, es unglaublich fand, dass der so unbekannt ist, wie er ist, dass der so monströs ist auch, also von der Opferzahl, es ist einer der schlimmsten antisemitischen Anschläge auf deutschem Boden und er ist bis heute unaufgeklärt mit allen möglichen Dingen, die man dazu erzählen kann und das wollte ich unbedingt zusammenbringen und das habe ich aus heutiger Sicht, glaube ich, zum Glück auch getan.
Mal abgesehen, ob jetzt bei dieser abermaligen Aufnahme des Verfahrens irgendetwas Verwertbares herauskommt, bist du zufrieden mit dem Buch, so wie es jetzt da steht?
Es gibt bei dem Buch so ein paar Schwierigkeiten, weil man sehr komplexe Zusammenhänge, die aus der Vergangenheit sind, also von 1970 sind und von den damaligen Ermittlungen auch sind, muss man von heute aus erzählen. Also meine Ermittler, das ist neben Felix Petri auch eine Kommissarin, eine junge Kommissarin, die müssen ja sich das alles erschließen und es muss so erzählt werden. Da sind wir auch bei dem Thema von vorhin, dass es eben nicht wie eine Vorlesung oder wie eine Geschichtslektion klingt, sondern dass es eben in eine lebendige Handlung eingebunden ist. Ich glaube, ich habe das einigermaßen gut hinbekommen, aber es ist handwerklich gar nicht so leicht gewesen, das zu tun und dabei die Zusammenhänge und die Komplexität auch aufzudecken. Und ich bin damit schon zufrieden, aber ich glaube, dass meine historischen Krimis auf eine gewisse Weise farbiger, lebendiger, glamouröser sind und was ganz anderes. Aber ja, das war eigentlich genau der Punkt auch. Ich wollte was anderes schreiben, wollte wirklich mich in was anderem ausprobieren, einfach auch um als Autor zu sehen, wo mich das hinführt. Und das war einfach Absicht, um nicht nur eine Sache immer wieder zu machen, die zwar in sich dann sehr unterschiedlich ist, aber um wirklich was anderes auszuprobieren und bin letztendlich ganz zufrieden und ich bin vor allem sehr froh, dass ich das gemacht habe.
Das verstehe ich. Ich auch. Dadurch haben wir das Buch lesen können und dadurch haben wir es vorstellen können. Eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellen soll, aber ich möchte es, glaube ich, tun. Nämlich, nehmen wir mal an, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres oder wann auch immer, wird aufgeklärt, was da tatsächlich passiert ist. Nehmen wir an, das Leben noch Täter oder auch nicht, das ist jetzt eigentlich gar nicht so entscheidend, jedenfalls nicht für meine Frage. Was machst du dann?
Du kannst im Nachwort was anhängen. Das ist das eine.
Zweite Ausgabe mit Nachwort meinetwegen oder sowas?
Zum Beispiel. Also das kommt natürlich jetzt sehr darauf an, ob es die Auflösung von der Richtung her ist, die ich gewählt habe. Wenn es was ganz anderes ist, müsste man das wahrscheinlich anders gestalten, das Nachwort. Übrigens ist in der Meldung, die jetzt vor zwei Tagen auch rauskam, ein Detail dabei gewesen, was vorher noch nicht bekannt war. Das hat nämlich der Generalstaatsanwalt rausgelassen, ganz offiziell in der DPA-Meldung. Ja, ja. Diese Person, die beschuldigt wird, ist tot.
Ach so.
Die ist verstorben.
Das ist uns, doch ja.
Es handelt sich um jemanden, der verstorben ist. Und das ist für mich übrigens insofern plausibel, jetzt rein psychologisch, weil jemand, der das weiß, sagt, spricht jetzt, nicht nur, weil diese Person wahrscheinlich, also diese Zeugin selbst am Ende ihres Lebens steht, sondern auch, weil diese Person, die sie ja gekannt haben muss, jetzt tot ist und der kann nichts mehr passieren, der kann nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Ja, ja. Wenn das Freunde waren, ist das eine starke Motivation, brauchst trotzdem noch den Anstoß, woher auch immer der gekommen ist, es zu tun, aber du kannst damit dann dir sagen, jetzt kann ich reden. Ja? Mhm. Und das finde ich eben sehr interessant. Aber darauf kann man ja dann nochmal eingehen und es wird sich zeigen, ob die Fiktion, die ich gewählt habe, in die richtige Richtung geht. Und daran kann man es dann orientieren. Aber man muss es eben trennen. Also zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, ist nicht nur völlig offen gewesen und nicht in Sicht gewesen, dass dieser Fall nochmal aufgeklärt wird. Es ist auch so gewesen, als ich das Manuskript abgegeben habe, ist der Überfall der Hamas auf Israel noch nicht passiert gewesen. Ja, ja. Ich habe das Buch das Manuskript im Mai 23 abgegeben. Dann im 7. Oktober ist erst dieser Anschlag passiert. Und alles, was dann gefolgt ist, mit Auswirkungen, die es auch auf unseren Alltag hat, mit leider sehr stark gestiegenen antisemitischen Sachen. Ja. Die Geschichte geht immer weiter. Und man kann nur sagen, das ist das Buch und die Geschichte, die ich geschrieben habe zu dem Zeitpunkt, wo ich sie geschrieben habe. Wie das dann Rückkopplungen in die Realität hat, was wahnsinnig spannend ist, das kann man nicht absehen, aber es ist eben spannend und ich würde nicht sagen, dass es ins Negative dadurch kommt, sondern dass es interessant wird damit.
Das ist, also ich finde sogar, dass es steigert das Interesse an dem Buch als solchem und zu Recht an der Stelle, ja, weil du hast dich auf etwas eingelassen, was plötzlich weiterlebt. Ja, das ist ja.
Das hat man nicht oft bei einem Buch.
Das ist durchaus richtig, ja. Und jetzt kommen wir langsam wieder raus aus deinem Buch in allgemeinere Gefilde. Und welches Buch fehlt dir ganz persönlich noch irgendwie auf dem Büchermarkt? Welches Buch müsste nach deiner Meinung nach noch ganz schnell geschrieben werden?
Die Frage ist deswegen gefährlich zu beantworten, weil wenn es ein Buch gibt, das auf dem Büchermarkt noch dringend fehlt und geschrieben werden muss, dann werde ich das natürlich schreiben. Mhm. Und ich bin ja auch gerade dabei, wir haben immer einen Vorlauf von 2 Jahren, so kann man rechnen. Ich habe auch eine neue Reihe, die ich im nächsten Frühjahr rausbringe, wo ich auch das Manuskript schon geschrieben habe, weil man eben großen Vorlauf hat. Mhm. Natürlich gibt es da Sachen und auch hier wieder Hintergründe, historische Dinge, die behandelt werden sollten. Und die habe ich natürlich in dem Fall dann aufgegriffen. Also ich kann konkret sagen, dass ich neben der Hollywood-Reihe noch eine neue historische Reihe beginne. Mhm. Und die heißt Die Hoteldetektivin.
Aha.
Und das Ganze spielt in Berlin 1913.
13.
In einem Grand Hotel am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
Ja, verstehe.
Und dann mit all dem Glamour eines Grand Hotels, in dem eine junge, attraktive Frau einen Fall aufklären muss. Und es hat natürlich dann mit dem Tanz auf dem Vulkan vor dem Weltkrieg zu tun.
Verstehe.
Das fand ich spannend und fand, das hat gefehlt. Und dann habe ich es geschrieben.
Wunderbar. Also eine schöne Antwort. Und du musst aber auch zugeben, dass es eine gute Art ist, zu fragen, was du als nächstes schreibst.
Das hätte ich aber auch so verraten. Ich habe sogar auch schon, also es ist nicht mehr lange, bis das angekündigt wird.
Okay,
und so weiter.
Okay, na, ist doch umso besser. Ja, und jetzt die allerletzte Frage. Das ist eine Frage an mich.
Wo glaubst du, geht das Radio als Medium hin? Wird es das noch lange geben? Wird das alles Podcasts werden? Oder wie stellst du dir das Format vor und wo siehst du es jetzt aktuell?
Ich fange mal andersrum an und sage ich, es gibt ja, wird ja vielfach so eine Oberschlagzeile, YouTube ist das neue Fernsehen. Das ist etwas, was so diskutiert wird, und ich denke mal, die Podcasts sind das neue Radio. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt dieses Format, so wie ich das mache oder sowas, aber diese kleineren Stationen, dieses unabhängigere Sein, dieses wirklich auch meinetwegen nur die Podcasts aus Schwabing hören, weil eben das mein Lebensumfeld ist, das ist etwas, was wirklich kommt. Und gleichzeitig ist man ja, und das ist der Riesenvorteil, wir sind nicht mehr auf diese Sendereigenschaften angewiesen, weil ich kriege das mit, jeden Nacht hören mich die Amerikaner, ja, das heißt, die hören sich das, was ihnen gefällt, oder auch, was weiß ich, Chinesen sogar, ja, also ja. Die hören die Deutschsprachigen da. Das ist der Vorteil eines Radios, das nicht mehr lokal ist. Mhm. Selbst ein Sender hier, Bayern, Bayerischer Rundfunk, ist ja letztendlich auch lokal, ja, weil immer nur die Frequenzen für kleinere Gebiete verkauft werden und nutzbar sind oder sowas. Ich glaube, das Podcast-Radio wird das neue Radio werden.
Ich glaube, wir sind schon auf dem Weg dorthin. Ja. Und ich war in Podcasts, die auch ähnlich, aber vielleicht gar nicht so vielfarbig gestaltet waren wie dieses Gespräch. Also, aber es ist eigentlich vom Format her, finde ich, gar nicht so unterschiedlich, weil man hat im normalen Radio halt die Länge gar nicht, die wir hier abdecken.
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, den ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du dich richtig dafür interessieren.
Genau.
Ja, und ich arbeite zusammen mit Lisa, also mit dem großen Podcast vom der Gerda Henkel Stiftung. Und da laufen Sachen, die sind noch länger als unsere. Mhm. Und die haben Hörer ohne Ende. Ja. Oder auch die Dinge, die ich zusammen mit der Katholischen Akademie mache. Und das können normale Bayerische Rundfunk und was auch immer in der Form nicht leisten, weil die müssen gucken, wie viele Leute haben uns gehört, und denen reichen nicht 5000 die Nacht oder irgend sowas, ja. Und das können wir viel besser machen. Außerdem sind wir an der Stelle viel, 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 viel billiger, selbst wenn man uns bezahlen würde. Also wären wir viel billiger. Also das ist eine schöne Frage. Danke, danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Christoph Weigold über sein Buch »Das brennende Gewissen« aus dem Kamper Verlag. Dieses Buch ist nicht nur ein spannender Kriminalroman, nein, sondern auch ein Buch von großer gesellschaftlicher Relevanz. Dem Autor gelingt es, einen realen, bis heute ungeklärten Kriminalfall aus der deutschen Geschichte literarisch neu aufzurollen und dabei die Themen Erinnerungskultur, Verantwortung und Zivilcourage eindrucksvoll in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders beeindruckend sind die gezeichneten Charaktere, die Atmosphäre und die sorgfältig recherchierte Verbindung von Fakten und von Fiktion. Seine Sprache ist auf jeden Fall authentisch und zugleich voller Empathie für die Opfer und ihre Geschichten. Ich möchte dieses Buch sehr empfehlen. Es ist ein Roman, der mich beim Lesen packte und der zum Nachdenken anregt und der zeigt, dass es wichtig ist, unbequeme Fragen zu stellen und auch negative Ereignisse nicht zu vergessen. Danke, dass du uns darüber hinaus so offen in deine Beweggründe, deine Recherchen und deinen Blick auf die Gegenwart hast blicken lassen. Und daher bedanke ich mich sehr für dieses Gespräch. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und das war die 273. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Danke, dass Sie uns, wo immer Sie Gelegenheit haben, zugehört haben. Und auch an Sie, die hier vor Ort waren, meinen herzlichen Dank. Vor allem dir, lieber Christoph, danke für das Buch, unbedingt für das Buch, und dass du hier in meiner Sendung warst. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Uwe.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.